Grüß Gott, ich möchte euch zum Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern grüßen mit dem Wochenspruch: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das steht im ersten Brief des Petrus. Und das ist eine wirklich herausfordernde Situation damals. Er schreibt das an die Christen in der Verbannung. Jerusalem war platt, Tempel war platt. Da war Christsein wirklich nicht ganz einfach. Und Petrus ist ja auch einer, der ganz nah dabei war an Ostern. Der hatte sich mit Johannes verabredet zum Frühsport, also etwas weniger flapsig. Sie hatten sich mobilisieren lassen durch Maria Magdalena, die gesagt hat, das Grab ist leer. Und Petrus war zweiter Sieger am Grab. Also er weiß genau, was damals passiert ist. Und er schreibt wenig später in diesem Brief an die neugeborenen Kindlein. So sollen die Christen sein wie neugeborene Kindlein. Und in der lateinischen Übersetzung dieses Textes heißt das quasi modo geniti infantes. Und daher hat auch dieser Sonntag den Namen wie die neugeborenen Kindlein. Und an diesem Sonntag grüße ich euch also mit diesem Vers von Petrus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Danke, lieber Herr, dass du diese Welt siehst, dass du sie im Blick hast, dass du unsere Situationen siehst, dass du die Menschen siehst, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen unglaublich engagiert haben, geholfen haben, kreativ waren. Danke für alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Danke, dass du die siehst, die Angst haben, die um ihre Existenz fürchten, um die Menschen, die um ihre Gesundheit, um ihr Leben fürchten. Herr, du siehst, wie diese Welt außer Tritt gekommen ist. Danke, dass dir das nicht verborgen ist. Und wir wollen dich auch für die bitten, die politische Verantwortung tragen, Herr. Sie haben in diesen Tagen schwere Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich, gib ihnen Weisheit und lass es ihnen gelingen. Wir bitten dich für alle die, die im Schuldienst tätig sind und jetzt sich neue Formen überlegen müssen und einfach Ideen generieren müssen, wie das gehen kann. Aber Herr, du siehst auch die vielen, die in ganz anderen Nöten sind. Danke, dass du das auch siehst. Erbarm du dich, Herr. Und sei du jetzt da, überall, wo Menschen dein Wort hören. Segne du sie und öffne ihre Herzen und schenk du deinen Geist. Amen. Wir wollen heute Morgen nicht die Situation analysieren, wir wollen Bibel lesen und wir wollen das tun in der Hoffnung, dass Gott uns Dinge neu zeigt. Als Thema habe ich gewählt die Beziehung zu Gott in herausfordernder Zeit. Und nein, ich werde nicht die ultimativen Antworten geben und die Pläne, wie das alles richtig gehen müsste. Nein, ich möchte euch einladen, Bibel zu lesen. Und wer eine Bibel zur Hand hat, ich lese aus dem 40. Kapitel des Propheten Jesaja. Ich glaube, dass dieser alte Text in unsere Tage hinein etwas zu sagen hat. Ich lese uns die Verse 12 bis 17. Wer hat das Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen, die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ermessen? Und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihm Erkenntnis gelehrt und ihn über den Weg der Einsicht unterwiesen hätte? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen im Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und der Libanon reicht nicht zum Brennholz und sein Wild reicht nicht hin zum Brandopfer. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Thank you. In unserer Predigt will ich also weiterlesen in Jesaja 40 und ich lese uns jetzt ab Vers 18 bis zum Schluss des Kapitels. Jesaja 40, 18 bis 31. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüberstellen? Der Kunsthandwerker gießt ein Götterbild. Der Goldschmied beschleckt es mit Gold und mit silbernen Kettchen vom Goldschmied. Maulbeerholz wählt er, ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Kunsthandwerker, um ein Götterbild aufzustellen, das nicht wackelt. Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Welt, der Erde her? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der den Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Dem ich gleich wäre, spricht der Herr. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der Herr, er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm reich an Macht und stark an Kraft fehlt kein einziger. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist Gott verborgen? Und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, und unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Vielleicht habt ihr das vom Religionsunterricht oder so noch im Ohr, dass das mit Jesaja gar nicht so ganz einfach ist. Da macht der Text bis zum Kapitel 39 einen zusammenhängenden Eindruck und dann, beginnend mit Kapitel 40, setzen viele Theologen einen zweiten Jesaja an, einen anderen Autor, weil sich eine ganze Menge ändert. Und das ist in der Tat so. Bis Kapitel 39 erfahren wir, wie Jesaja im Gespräch mit dem Hiskia immer wieder im Auftrag Gottes das Ende Israels, das Gericht Gottes deutlich macht. Und das schließt dann ab damit, dass Hiskia babylonische Gesandte alles zeigt, was er hat, seinen ganzen Besitz. Und Jesaja muss Hiskia im Auftrag Gottes sagen, das war dumm. Alles, was du ihnen gezeigt hast, werden sie wegholen. Und dann, unmittelbar darauf, kommen diese bekannten Worte, die wir immer wieder auch im Advent hören, tröstet, tröstet mein Volk. So beginnt Jesaja 40. Und das scheint nicht zusammenzupassen in unserem Denken. Nun, man kann viel darüber diskutieren und ich bin kein geschulter Theologe, aber ich möchte euch einfach erzählen, ihr habt das sicher gehört, man stellt in Jerusalem eine Jesaja-Rolle aus. Über 7 Meter lang, die große Jesaja-Rolle, Sie wurde in der Höhle in Qumran in Q1 gefunden und sie ist datiert ins zweite vorchristliche Jahrhundert, also zwischen 100 und 200 vor Christus. Und das gibt es viele, viele Spalten, es sind über 50 Spalten, in denen das gesamte Jesaja-Buch geschrieben ist. Und in der Spalte 32 ist der Text geschrieben, Jesaja 38, Vers 8, bis ganz unten noch Kapitel 40, Vers 2. Das heißt, in dieser alten Überlieferung sehen wir keinen Hinweis, dass das nicht zusammengehören würde. Offensichtlich hat man das mindestens seit dieser Zeit als einheitlichen Text gesehen. Bei aller Herausforderung, die das mit sich bringt, wenn man das zu verstehen versucht. Jesaja hat dem Volk in schwieriger Situation etwas zu sagen. Und wir wollen diesem Text, dem Ende des Textes, den ich gelesen habe, in drei Gedanken einmal nachdenken. Mein erster Punkt, als Frage formuliert: Wie orientieren wir uns? Wie orientieren wir uns? In Vers 25 heißt es: Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Und das kommt auch schon einmal genau gleich in Vers 18. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Vergleichen, das ist der typische Weg, wie wir Dinge zu verstehen versuchen. Wir vergleichen neue Erfahrungen, die wir machen, mit alten. Und so hilft uns das, Neues einzuordnen. Als Naturwissenschaftler gehört für mich das Vergleichen zur grundlegenden Tätigkeit, Dinge miteinander zu vergleichen. Und jetzt fragt Gott: Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Und deckt damit auf: Ihr seid auf dem Holzweg, wenn ihr glaubt, ich wäre ein Objekt, dass ihr mit eurem Vorgehen, mit eurer Erfahrung in den Griff bekommen könnt. Ihr täuscht euch, wenn ihr glaubt, ihr wüsstet, wie ich ticke, wie ich bin, wer ich bin. Ein großer Teil dieses Kapitels ist damit ausgefüllt, dass Gott den Jesaja etwas sagen lässt von der Allmacht Gottes, von der Schöpferkraft Gottes. Und seht ihr, wie das heute bei uns oft Anlass zu Diskussionen gibt. Wie ist das mit Wissenschaft und dem Glauben an Gott? Passt das zusammen? Können wir Gott in das, was wir verstanden haben, einordnen? Und Gott sagt, lässt hier den Jesaja sagen: Irrtum, Freunde. Das, was ich euch sage, ist Primärinformation, ist die authentischste, die originale Information über mich. Und ohne dass ich mich äußere, könnt ihr über mich überhaupt nichts wissen. Ihr greift zu kurz, wenn ihr versucht, mich mit euren Methoden in den Griff zu bekommen. In der Vorbereitung hat mich das erinnert an den Hiob. Hiob hat auch in einer herausfordernden Zeit gelebt. Und er war am Verzweifeln. Und er hat genau gespürt, das, was mit mir passiert, ist nicht in Ordnung. Mir geschieht Unrecht. Und mit großer Bestimmtheit hat er Gott auf die Anklagebank in das vors Gericht zitiert und hat auch seinen Freunden gegenüber darauf bestanden, dass Gott selber auftritt und sich verteidigt gegen die Vorwürfe Hiobs. Und am Ende macht Gott etwas ganz Ähnliches wie das, was Jesaja hier sagt. Er sagt ihm einfach: Hiob, mach mal die Augen auf. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Wie ist denn das mit der Erde, mit Himmel und Erde? Wie ist das mit den Tieren, mit allem, was da so wohl geordnet ist? Und dieser Blick auf das, was ist, hat den Hiob wieder so weit korrigiert, dass er sagen konnte: Ich habe den Mund aufgemacht und ich mache es nie wieder. Ich werde es nicht mehr machen. Weil mir wieder klar geworden ist, bewusst geworden ist, wie allmächtig, wie groß du bist. Wie orientieren wir uns? Ich weiß nicht, liebe Geschwister, habt ihr das gemerkt in den vergangenen Tagen? Selbst wenn man sich kompetent machen will, wenn man Information gewinnen will, das ist nicht einfach. Das sind große Namen, viele Professoren, die dieselben Zahlen vor sich haben und unterschiedlich interpretieren. Und man könnte verrückt werden, wenn man hier den Durchblick erringen will. Herausfordernde Tage. Und könnte es sein, dass Gott uns sagt: Pass auf, dass du dich nicht dazu verleiten lässt, die falsche Blickrichtung einzunehmen. Warum guckt ihr nicht auf mich? Warum hört ihr nicht zu, wenn ich euch sage, wer und wie ich bin? Die Beziehung zu Gott in herausfordernder Zeit. Wie orientieren wir uns, war der erste Gedanke. Ein zweiter Gedanke: Hast du nicht gehört? Da sagt Gott in Vers 27: Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Das war das Problem vom Hiob. Das ist die Situation in Jerusalem damals. Ihnen ist der Untergang, die Deportation angekündigt. Und sie fühlen sich vergessen. Und Gott sagt: Warum sagt ihr das? Warum denkt ihr so? Hast du nicht erkannt oder hast du nicht gehört? Wenn es in diesen Tagen etwas Spezifisches gibt für Menschen, die Jesus nachfolgen, dann sollte es das sein, dass sie auf ihn hören, dass sie ihren Blick auf ihn ausgerichtet haben. Damit will ich nicht sagen, dass es schädlich ist, die Nachrichten anzuhören. Aber vielleicht habt ihr das selber schon gemerkt, man kann dabei verrückt werden, wenn man in den Medien, wenn man nicht aufhört, die Medien zu konsumieren. Jesaja lädt uns ein, unsere Blickrichtung zu überprüfen. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Gott ist ein Gott, der da ist. Gott ist ein Gott, der sieht. Von dem Gott, von dem wir reden, der Gott, dem wir nachfolgen, der Gott, der Herr in unserem Leben ist, das ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der braucht kein Mikroskop, auch kein Elektronenmikroskop, um solche Viren zu sehen. Der weiß darüber Bescheid. Und er weiß darüber Bescheid, dass meine Geduld am Ende ist. Er weiß darüber Bescheid, dass ich vielleicht vergehe vor Angst. Er weiß um meine Sorge, ob ich wieder Arbeit bekomme, ob das Geld reicht, wie es den Eltern, den Großeltern geht. Gott ist nah,
Er weiß, das tun wir nicht so, als wüssten wir das nicht. Erinnern wir uns daran, lassen wir es uns sagen. Gott ist da. Gott ist kein Götze ohne Ohren, ohne Mund, ohne Hände. Gott hat uns gemacht und er liebt uns. Tun wir nicht so, als hätte er eben die Verbindung abgebrochen, wie das in diesen Tagen manchmal beim Skypen oder wo auch immer passieren kann. Hören wir, sehen wir, lassen wir unsere Gedanken wieder uns neu auf Gott ausrichten. Und ein dritter Punkt. Da schließt sich auch ein wenig der Kreis wieder zum Wochenspruch. Gott hat uns wiedergeboren, so sagt Petrus, zu einer lebendigen Hoffnung. Und der dritte Punkt in der Predigt, also dieser dritte Gedanke, soll sein: aber die auf den Herrn hoffen. Das ist das Thema von Ostern her. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Nicht, dass es irgendwann mal vielleicht irgendwie besser wird, sondern es gibt Hoffnung, weil das, was wir absehen, weil die Situationen, in denen wir stecken, nicht das Ende sind, sondern weil Gott das Ziel gesteckt hat. Deshalb gibt es Grund zur Hoffnung, weil Gott am Ostermorgen unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Deshalb gibt es Hoffnung. Hoffnung, die nicht Gefahr läuft, getoppt zu werden von irgendetwas anderem. Hören wir auf Jesaja, was Gott durch ihn von sich sagen lässt. Gott, der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde, er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Jesaja knüpft da noch einmal an und sagt: euer Gott ist unglaublich an Ressourcen, an Kraft, an Kreativität. Seine Ressourcen sind unbegrenzt. Seine Weisheit unbegrenzt. Und er gibt dem Müden Kraft, dem Ohnmächtigen Stärke. Und dann kommt Gott in dem, was er sagen lässt, auch unserem menschlichen Denken entgegen, indem er sagt: ja, eure Erfahrung zeigt, selbst junge Männer, Jünglinge ermüden und ermatten, auch wenn sie manchmal so tun, als hätten sie unendliche Kraft. Sie ermüden und matten und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, ja? Das ist unsere Erfahrung, selbst dort, wo wir im Moment noch mutig sind, wo uns nichts erschüttern kann. Das sagt uns auch unsere Erfahrung, manchmal dauert es gar nicht lange, bis ich ein kleines Häuflein elend bin, nicht mehr aus- und einweiß. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Und jetzt kommt der Gipfel. Jetzt kommt der Gipfel, aber die auf den Herrn hoffen. Aber die auf den Herrn hoffen, sagt Jesaja, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Da ist gar nicht die Rede davon, dass Gott irgendetwas gibt, dass Gott irgendetwas tut. Hier sagt Jesaja zu seinen Volksgenossen: ihr als Volk Gottes, wenn ihr eure Hoffnung auf euren Gott setzt, wenn eure Beziehung zu Gott lebt, dann gewinnt ihr neue Kraft. Und dieses Bild ist ja wirklich majestätisch. Dann gewinnt ihr neue Kraft wie ein Adler, der oben sein Nest in den Felsen gebaut hat und die Schwingen erhebt und abhebt. Einfach fliegt. Dieses Bild gebraucht der Prophet hier. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung kennt, ob ihr schon mal weit gelaufen seid. Also nicht nur so Sonntagnachmittagsspaziergang 2 Stunden, das ist zu machen, sondern mal wirklich zu laufen und am Abend nach 10 Stunden auf der Tour mit Rucksack auf dem Rücken zu denken, boah, es geht nicht, wenn die Hütte nicht bald kommt, dann lege ich mich hier hin. Und so ist das, so ist unsere Erfahrung. Und Jesaja sagt, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und da sagt er nicht, eure Kondition ist ein bisschen besser wie bei den anderen. Ihr könnt ein bisschen mehr laufen wie die anderen. Ihr könnt weiterkommen. Nein, Jesaja sagt im Auftrag Gottes, sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das gilt nicht nur bis morgen. Das gilt nicht nur bis zum Ende der Corona-Phase, sondern das gilt bis hinein in die Ewigkeit. Das ist die Perspektive, die wir Christen uns immer wieder neu öffnen lassen sollten. Aber die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft. Bis hinein in die Ewigkeit. Das nimmt dir vielleicht nicht die Angst davor, ob du dich doch noch ansteckst, ob du nicht vielleicht doch noch die Intensivstation in Anspruch nehmen musst. Das nimmt dir vielleicht auch nicht die Angst, wenn du merkst, deine Kraft wird weniger. Es nimmt ab. Die Perspektive, die uns Gott eröffnet, ist nicht, es geht Richtung Friedhof. Ist nicht, es geht Richtung 1,80 Meter tiefer. Sondern die Perspektive, die uns Gott gibt, ist, es geht hinein in die Ewigkeit. Ich wünsche mir für mich und für dich, dass uns das immer mehr auszeichnet, dass wir uns die Perspektive Gottes aufzeigen lassen, auch in schwierigen Phasen. Amen.
Ich möchte mit uns beten. Danke, lieber Herr, dass wir an deinem Volk Israel sehen, dass dein Wort wahr ist. Du hast dein Gericht kommen lassen über sie. Du hast den Tempel auch damals zerstören lassen. Du hast dein Volk wegführen lassen. Aber deine Heilszusagen hast du wahr gemacht. Du hast dein Volk aus der Gefangenschaft wie noch einmal erkauft, in ihr Land zurückgebracht, das du ihnen gegeben hast. Und Herr, wir wollen das auch für uns hören, dass du derselbe Gott bist, der unseren Herrn von den Toten auferweckt hat und zugesagt hat, dass auch wir nicht im Tod bleiben werden, sondern auferstehen werden. Dafür danken wir dir, Herr. Herr, du weißt, dass uns das schnell verloren geht, dass schnell Dinge wie Wolken davorziehen. Danke, dass du uns immer wieder den Blick dafür frei machst. Und Herr, wir wollen miteinander beten, so wie du uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt möchte ich euch einfach in die vor uns liegende Etappe verabschieden mit dem Segen, den Gott euch gibt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.